Wir haben ein bisschen minimal den Titel mal abgeändert. Das Deep Dive ist ein bisschen raus verschwunden, zumindest mal offiziell aus dem Titel. Ja, letztendlich war zwei Sessions gemerged worden, deswegen sozusagen machen wir heute sowohl den Einblick in Release-Management als auch, sage ich mal, den einen oder anderen Tipps und Tricks Ihnen mitzugeben, sage ich mal, wo so typische Fallstricke bei Release-Management liegen, was man so in der Produktion beachten soll, wenn man das System nutzt, wie man es nutzen sollte, wie man es nicht nutzen sollte und so weiter und so fort. Ansonsten, ja, wenn es nicht zu viele Fragen wären, dann würde ich auch einfach sagen, wenn es soweit ist, einfach reingrätschen und das Händchen heben und die Frage stellen. Und sag ich mal, im schlimmsten Fall, ja, vertrösten wir sie auf ein, zwei Slides später. Ansonsten dann im persönlichen Gespräch danach. Mit wem haben Sie es heute zu tun? Ja, meine Wenigkeit, Nico Orschel, Consultant bei der AIT und MVP seit ein paar Jährchen für das Thema ALM. Und mein geschätzter Kollege, der Christian Schlag, auch bei uns Berater und ja, wir wollen heute sozusagen mal ein bisschen Release-Management näher bringen. Da ja mein Kollege oder mein ursprünglicher Co-Speaker entsprechend leider ausgefallen ist, habe ich gedacht, wie kann man den Mark entsprechend austauschen? Naja, jagen wir einfach mal ins Photo-Morphing-Programm und schon machen wir aus dem Mark einfach einen Christian.
Wenn es ja nur immer so einfach wäre.
Ja, leider nicht, ne? Genau. Ja, was haben wir heute so nochmal im Detail mit Ihnen vor? Letztendlich fangen wir erstmal an, ein bisschen Release-Management. Was war so früher da und was ist heute da? Mal vielleicht eine kleine Frage in den Raum, weil doch der Zuspruch hier doch sehr groß ist. Wer setzt das alte Release-Management ein, also diese schöne Workflow-basierende noch? Oh ja, immerhin. Gut. Und wer will das neue einsetzen? Da müssen alle hochgehen. Das üben wir nochmal.
Das wird sich ändern.
Genau. Ja, schauen wir uns letztendlich mal einfach an, was war früher da, was war heute, was kommt sozusagen, wo liegen ein bisschen die Herausforderungen. Letztendlich auch ein bisschen, was sind so typische Umgebungen, die man bei Kunden findet. Stichwort so Cloud, Cloud, Lokal, Lokal, Cloud, querbeet, wie kann man das mixen. Dann versuchen wir auch in den Demos entsprechend auf die Problemstellung in der Praxis mal einzugehen. Was sind so, wie gesagt, so typische Fallstricke und dann einfach ein kurzes Fazit. Das Ganze wird heute doch sehr interaktiv sein, das heißt mit vielen Demos. Wir bauen uns dann mal live einfach so eine Pipeline auf. Genau. Ja, wenn man auf Release-Management so ein bisschen rückwärts betrachtet draufschaut, dann gibt es ja quasi Release-Management im TFS, zumindest wenn man das mal als Produktperspektive sieht, gibt es eigentlich offiziell seit dem TFS 2012. Damals wurde das Ganze... Halt. Damals wurde das Ganze von einer Firma aufgekauft, die hieß InRelease und das hat man dann quasi ins TFS integriert. Hat sich aber natürlich zu dem Zeitpunkt immer so ein bisschen angefühlt wie quasi ja, so ein Produkt, was eigentlich neben TFS steht. War auch eine separate Installation und da ja, ein bisschen gefühlt irgendwie, ja, war es irgendwie nicht so einheitlich. Hat aber offiziell zur Plattform quasi dazugehört. War auch zu dem Zeitpunkt so ein bisschen natürlich auch einfach der Historie geschuldet. Das Produkt selbst gab es ja auch bei der Firma InRelease schon ein paar Jährchen, dass das quasi zu einem Zeitpunkt einfach schichtweg entstanden ist, wo man so Themen wie Cloud, das fing alles eigentlich erst gerade an. Das heißt, so die Dimension vor 5, 6, 7 Jahren, sage ich mal, da war so das Novum, was heute Cloud ist, war da quasi Virtualisierung. Mittlerweile Virtualisierung selbstverständlich, ich denke, wer betreibt kaum noch physische Server, außer für den Virtualisierer selbst. Das heißt, hier war quasi noch sehr oft die Denke VM. Ja, war auch von der Technologie her natürlich extrem stark verzahnt, Windows, .NET. Ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es noch keine, oder wurde noch nicht angekündigt, es gibt wie Bash für Windows oder geschweige denn Container. Ich glaube, da wäre alles passiert zu dem Zeitpunkt, aber sicherlich nicht das. Und letztendlich, natürlich hat die Plattform trotzdem unter Microsoft eine gewisse Modernisierung erfahren. Dann so mit dem TFS 2013, Thema, was da halt reinkam, war halt so PowerShell, Ausrollen von Produkten über PowerShell, dass ich halt mehr Customizing machen kann, weniger fertige Workflow-Activities habe. Themen, die auch noch dazu kamen, DSC, wo ich quasi meinen Systemzustand beschreiben kann, deklarativ. Und quasi das System dann dafür sorgt, dass mein Server entsprechende Konfiguration sozusagen automatisch immer erstmal herstellt und natürlich auch den Zustand versucht aufrechtzuerhalten. Beispiel, was ich damit machen kann, ist so etwas zu sagen wie, es muss bestimmte Nutzer sind gesperrt. Was jetzt passiert ist, wenn dann, sage ich mal, das Skript wurde angewendet, ein Nutzer loggt sich ein, weil er sagt, ich will hier gern irgendwas mal in der Produktion ändern, entsperrt den Nutzer, wenn das nächste Mal dann quasi zyklisch läuft, dieses DSC-Skript automatisch, von Windows wird das immer ausgeführt, sperrt automatisch das Skript wieder den Nutzer. Ist quasi eine Art Selbstheilung da eingebaut an der Stelle. Ist halt, funktioniert sowohl unter Linux als auch unter Windows. Und natürlich, was dann auch noch relativ spät kam, ist dann halt das Thema, dass halt Azure virtuelle Maschinen hauptsächlich Infrastructure as a Service quasi in dem Workflow integriert sind.
Lass mich noch was ergänzen. Wir haben da geschrieben, dass es stark verzahnt mit dem .NET-Workflow. Also das Interessante bei dem ersten Release-Management war ja, also das sah alles aus wie so ein Workflow, wie auch bei meinen Build-Process-Templates. Unter der Motorhaube war das aber letzten Endes eine komplette Eigenentwicklung. Also ich habe mal geschaut, das wird alles in der Datenbank gespeichert. Zu dem Zeitpunkt, wo das mit dem TFS 2012 hinzugefügt wurde, war das eigentlich noch ein eigenständiges Produkt, was dann eigentlich so mit jedem Minor-Update immer ein bisschen mehr integriert wurde. Und man hat dann gerade bei dem TFS 2013 gemerkt, es kommen immer mehr Features dazu, gerade das PowerShell DSC oder das Deployment ohne diese Deployment Agent, weil häufig hat man sich auch die Frage gestellt, naja, wenn jetzt in meiner Produktion kein Windows läuft, wie kriege ich das eigentlich jetzt dahin, wo das eigentlich hin soll? Und also im TFS 2013 wurde da schon viel hinzugefügt. Ich glaube, es war trotzdem eine weise Entscheidung, dann auf die neuere Technologie umzuschwenken.
Warum das so ist, das werden wir heute noch in den Demos sehen.
Ja.
War schon, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt schon ganz nett. Ging auch schon viele Dinge, aber geht natürlich auch noch einen Tick besser.
Ja, wenn man sich so einen gewöhnlichen Release-Prozess jetzt mal toolunabhängig anschaut, ist es natürlich so, ich fange an, meinen Code zu erstellen oder bestehenden Code zu ändern, neue Features reinzubauen. Im Idealfall habe ich natürlich Teambuilds, meine Release-Version wird auf einem dedizierten System erstellt und paketiert. Vielleicht fällt da hinten ein NuGet-Paket raus, was ich installieren kann. Und als nächstes muss ich mir natürlich überlegen, ja, wie wird es bereitgestellt? Also muss ich für die Infrastruktur noch irgendwas tun? Und letzten Endes ist es bei größeren Firmen oder bei größeren Produkten natürlich üblich, dass ich mehrere Level habe. Also ich habe ganz unten eine Entwicklungsumgebung, ich habe dann eine QS-Umgebung, vielleicht noch ein Integrationssystem wie in der Grafik. Und ein Vorproduktionssystem, was vielleicht der Maschine, auf die ich deployen möchte, sehr nahe kommt. Und erst dann wird es auf die eigentliche Maschine deployed. Und gebe bitte nochmal zurück. Letzten Endes ist es von den Leveln oder wie viele Stages, sogenannte Stages ich habe, ist es eigentlich irrelevant, weil irgendwann. Oder anders, ich teste natürlich das, was ich deployed habe und eventuell fallen mir noch irgendwelche Fehler auf Stage X auf. Und dann ist natürlich der Prozess folgender, dass ich das zurückmelde an mein Entwicklungsteam. Und dieser gefundene Fehler sollte natürlich entsprechend korrigiert werden und ich würde dann wieder ganz unten auf der untersten Stage anfangen und sozusagen den Prozess wieder vollziehen. Ob ich dann alles wieder durchteste oder nur den Bugfix, hängt letzten Endes auch vom eigenen Prozess ab und von der Komplexität. Genau, das ist sozusagen eigentlich das gleiche Bild, nur halt mal so aufeinander gezogen, dass man mal sieht, da sind wirklich mehrere Umgebungen beteiligt. Wenn man sich das Release-Management für den TFS 2013 damals anschaut, besteht das aus mehreren technischen Schichten. Man muss sich zunächst natürlich überlegen, ja, wie sieht denn meine Infrastruktur aus? Muss ich was provisionieren? Muss ich was konfigurieren? Müssen Connection Strings in einer Datenbank geändert werden, die abhängig von der Umgebung ist? Als nächstes muss natürlich meine Applikation oder meine Applikationen installiert werden. Da gibt es verschiedenste Microsoft-Tools. Bei hochindividueller Software gibt es da eigentlich auch selbst erstellte Tools, die man da entsprechend ausführt und auch wieder anpassen muss. Ja, und dann kommt der riesengroße Testblock, wo natürlich im Visual Studio und auch mit dem MTM die entsprechenden Funktionen zur Verfügung stehen. Und der Gedanke damals, warum das Release-Management eigentlich sehr gut in den TFS reingepasst hat, dass sich das sozusagen da oben drüber setzt, weil ich kann all diese Schritte sozusagen damit orchestrieren. Und was dann oben drauf kommt, ist, dass ich eine Notification schicken kann an einen bestimmten Personenkreis. Ist das vielleicht meine Testgruppe oder ein Beta-Tester, die dann eben entsprechend wissen, die Version steht auf der entsprechenden Umgebung zur Verfügung und kann angeschaut werden. Und das entsprechende, das oberste, dieser Approvement-Prozess ist auch integriert in das Release-Management. Das heißt, ich kann auch definieren, dass vielleicht mein Kunde, der von außen Zugriff hat, sagen kann, das, was ich da sehe, das gefällt mir, das könnte auf die nächste Stage ausgerollt werden.
Letztendlich, wenn man das mal so sieht, kann man sagen, das könnte man potenziell natürlich auch mit einem Bildprozess abdecken, wenn man das mal die Schritte selbst und sich gesehen sind ja nicht sonderlich exotisch. Was letztendlich hier natürlich die Besonderheit ist, vom Release-Management auch zum Bild, ist, sage ich mal, ich habe mal irgendwo, glaube ich, einen Fachbegriff gefunden, das heißt irgendwie ein gestageder Bild. Letztendlich ein Bild, den ich auch von bestimmten Entscheidungen nämlich abhängig machen kann. Im normalen Bildprozess kann ich nicht einfach mittendrin sagen, anhalten und es muss jemand nach einer Entscheidung gefragt werden. Kann technisch einfach nicht. Hiermit kann ich letztendlich das jetzt machen, indem ich nämlich genau denjenigen, der es entscheiden darf oder der es entscheiden darf, den benachrichtige und deren sage ich, bitte gib mir, bitte sozusagen bestätige etwas und dann kann sozusagen der nächste Schritt in dem Workflow eingeleitet werden. Und was man hier sieht, ist letztendlich immer nur, ich habe bestimmte Basisschritte auch in dem Release, wenn man es mal kurz zusammenfasst, die eigentlich immer wieder ablaufen. Umgebung bereitstellen, Applikation bereitstellen, natürlich jeweils immer mit Anpassungen, das Ganze verifizieren und dann jemanden nach einer Entscheidung fragen. Das sind quasi eigentlich immer so die Basisschritte, wenn man das aufs absoluten Kernpunkt zusammenfasst, was immer wieder abläuft.
Genau, und dieses Bildsystem haben wir schon in der Vergangenheit des Öfteren für Releases verwendet, also weil es sich letzten Endes auch angeboten hat.
Ja, also der typische Kunde ist dann das, wo man dann sieht, letztens habe ich es mal gesehen, da gibt es dann Bildprozesse, die haben so typischerweise den Namen Publish im Namen. Oder das sind Release. So gute Kandidaten, die, die man ins Release-Management überführen kann, weil das einfach Built-in hat und sagen wir, Entscheidungen natürlich auch wesentlich besser dokumentiert werden, wenn jemand etwas geändert hat.
Genau, wenn wir uns die Technik hinter dem Release-Management 2013 anschauen, wie hat das damals funktioniert? Ich brauche natürlich als Grundvoraussetzung einen funktionierenden Build. Es war damals schon so, ich bin nicht unbedingt darauf festgelegt, dass ich den TFS als Bildsystem nehme. Also ich konnte auch definieren, ich konnte eine x-beliebige Netzwerkfreigabe definieren und wer die sozusagen befüllt, das ist dem Release-Management eigentlich egal. Das führt dann das Deployment entsprechend aus. In dem Bild haben wir die Drop-Location genommen vom TFS. Die ganzen Release-Templates, Release-Definitionen, alles, was dazugehört, wird auf dem Release-Management-Server installiert. Der hat eine eigene Datenbank. Ich kann mir überlegen, ist natürlich von der Häufigkeit der Releases relevant, nehme ich eine separate VM oder installiere ich das auf den App-Tier von meinem bestehenden TFS. Und die ganze Konfigurationsarbeit habe ich dann eigentlich letzten Endes in dem, ja sozusagen, wie nannte man das damals, in dem WPF-Client von Release Management gemacht. Und der Vollständigkeit halber ist hier dieser, der Web-Client auch erwähnt, der hatte aber letzten Endes damals und auch bis zum Ende jetzt eigentlich nur eine Übersicht über die Releases, die gerade laufen und die schon abgeschlossen sind. Und zu guter Letzt ist es eben so, hier in dem Beispiel eine Entwicklungs- und Queue Stage, dass wenn dieser Build fertig ist vom TFS, wird das von dem Release-Management-Server registriert und entsprechend abgespeichert und auf den einzelnen Umgebungen läuft ein sogenannter Deployment-Agent und der guckt immer periodisch nach, lieber Release-Management-Server, hast du was Neues für mich, was ich verteilen muss? Das war so die Architektur damals. Wie sah das damals aus? Das ist dieser sogenannte WPF-Client.
Genießen Sie das Bild nochmal. Gibt ja jetzt demnächst ein neues System, also einfach nochmal wirken lassen. Ich persönlich finde das schwarz hübsch, aber.
Ja, also man muss sagen, es war schon ein bisschen suboptimal zu bedienen.
Aber es sieht hübsch aus.
Ist Geschmacksfrage.
Gut. Wo sind wir jetzt? 2016, plötzlich so Themen, meine, muss man einfach nur geguckt haben, was so im letzten Jahr bei Microsoft passiert ist. Plötzlich wird auch, sag ich mal, offen über, sag ich mal, völlig unterschiedliche Umgebungen geredet, beziehungsweise Kunden setzen auch einen ziemlich wilden Mix ein von, sag ich mal, klassisch Hyper-V. VMware ist plötzlich auch irgendwie kein Thema mehr. Amazon, wir haben die klassischen MSI-Pakete, um irgendwas auszurollen zum Kunden. Wir haben die Azure-Websites, wir haben vielleicht lokale Websites oder wir haben das gute klassische Windows-Ordner oben rechts, einfach per Copy. Wir haben letztendlich einen völlig wilden Mix an irgendwelchen Umgebungen, den wir entsprechend supporten müssen. Kann man letztendlich auch noch beliebig weitertreiben, kann natürlich auch durchaus noch die mobilen Geräte noch daneben stellen. Und die muss ich alle irgendwie, will ich die mit meinem TFS verheiraten, weil wir haben ja plötzlich auch so Themen wie Multiplattform-Bild etc. pp. Das heißt sozusagen, das Spektrum eigentlich an potenziellen Umgebungen erweitert sich drastisch. Wir haben halt, sage ich mal, nicht zwingend immer mehr noch die, oder nicht mehr die, ja, eine VM ist eine Testumgebung, sondern querbeet das Ganze.
Ja. Das neue Release-Management hat sich dahingehend geändert, dass es letzten Endes auf der Bildtechnologie des aktuellen TFS basiert, wie wir sie auch in der Cloud kennen. Wir haben da bewusst nicht Build-Agent hingeschrieben, weil ich finde das dann immer irgendwie irritierend. Das ist die letzten Endes derselbe Prozess, der auch die Builds ausführt auf meinen Maschinen. Es gibt jetzt den Release-Hub, den kennen wir ja im VSTS schon längere Zeit. Dort kann ich alle Releases konfigurieren, mir eine Übersicht anschauen. Das ist auch in weitestgehend in die anderen Hubs entsprechend integriert.
Genau, letztendlich, was brauche ich dafür, um das auch mit dem On-Premise-TFS zu machen, nämlich genau jetzt mit dem Update 2, was es seit ein paar Wochen gibt.
Genau.
Könnt ihr auch das, was wir euch natürlich heute in der Demo zeigen, entsprechend auch selbst lokal machen. Die sind aktuell weitestgehend an der Stelle identisch. Und sage ich mal natürlich ganz klar, wenn ich den Build-Agent habe, ich brauche nichts mehr separat. Ich nehme das gleiche ZIP-Paket, installiere es auf die gleiche Art und Weise wie ein Build-Agent, den neuen, und kann damit Release-Management tun. Wenn ich ein TFS habe, Update 2, kann ich das nutzen.
Und der aktualisiert sich auch selbstständig.
Ja, das heißt auch wesentlich wartungsfreundlicher. Genau. Den alten Release-Management-Server habe ich auch schon mal updaten müssen. Das war auch nur bedingt eine Freude an der Stelle. Also hier ist jetzt wirklich, sage ich mal, auch für den Admin selbst natürlich, der das warten muss, wesentlich einfacher geworden. Und neue Sachen kommen halt auch wesentlich schneller.
Ja, hier nochmal zusammengefasst. Letzten Endes, ich habe genau den gleichen oder einen ähnlichen Task- oder Aufgabenkatalog, auch für meine Releases, die ich schon aus dem neuen Bildsystem sozusagen kenne. Und damit habe ich natürlich auch den Vorteil, dass die Release-Definitionen genauso flexibel einzusetzen oder eingesetzt werden können und auch entsprechend angepasst werden können.
Würde ich vorschlagen, Christian. Machen wir vielleicht mal eine Demo, nach so vielen Slides?
Ja.
Du darfst mich jetzt mal anleiten.
Ich darf dich anleiten. Das habe ich mir schon immer gewünscht.
So, dann würde ich mal sagen, starten wir mal, ne?
Also wir, wie ich gesagt habe, brauchen natürlich erstmal einen funktionierenden Build. Nico, hast du einen funktionierenden Build?
Ja, yep, habe ich tatsächlich schon, wie eine gute Kochsendung, muss mir das natürlich immer vorbereitet haben. Gehen wir mal entsprechend mein Projekt, also eine Rot bitte nicht stören, einfach gegebenenfalls die Augen schließen, dann wird das gleich von ganz alleine grün. Jetzt muss ich mal kurz gucken, also nehme ich ein paar mehr. Weil was wir nämlich als Demo vorhaben, ist eine Webseite mal auszurollen, einfach mal im Gegensatz zu einer normalen VM. Und ja, letztendlich die Basis für jeden Release-Prozess ist, ich brauche irgendwas, was ich auch entsprechend meine Release-Umgebung ausrollen kann.
Genau.
Das heißt, ja, was haben wir hier?
Eigentlich die Basisschritte, ich möchte meine Solution bauen. Ich bin natürlich ein vorbildlicher Entwickler und möchte meine Solution auch testen.
Oh, sehr vorbildlich.
Und wie man auch sieht, ich könnte schon hier in dem Bildsystem in das Azure deployen.
Genau, das heißt sozusagen, ja, man sieht, also ich könnte durchaus auch alles über den machen. Vielleicht hier nochmal ein, zwei Hinweise dazu, sozusagen, wenn Sie das nämlich auch mal selbst für sich nachvollziehen wollen, was hier Besonderheiten sind, vielleicht wo man auch von der eigenen Struktur auch in den Solutions einfach mal aufpassen sollte, wenn man das selbst bei sich implementieren will. Tests selbst sind okay hier. Was er jetzt aber, wenn ich einen Standard-Out-of-the-Box so nutzen würde, natürlich machen würde, ist jetzt, der würde schlichtweg erstmal alle Tests natürlich ausführen. Bedeutet, sowohl meine Unit-Tests, die ich eigentlich definitiv mal überall ausführen kann, würde er probieren auszuführen, wenn man natürlich X-Unit-Tests hat, N-Unit-Tests, vielleicht auch noch Coded UI-Tests, irgendwelche anderen Testarten, Load-Tests, Performance-Tests etc. Wollt ihr jetzt alles erstmal probieren, hier entsprechend auszuführen. Da ist sozusagen ein Tipp auch dann in der Solution-Struktur, das Ganze quasi so sauber separieren, dass man umgebungsspezifisch quasi die Tests sich rauspoolen kann, quasi aus den Bits und Bytes. Das heißt, ich übersetze schon mit meinem Build-Prozess alles, bereite das vor in Binärform, aber auf zum Beispiel einem Build-Server ergibt das ja überhaupt keinen Sinn, etwas zum Beispiel wie einen Integrationstest auszuführen. Die muss ich ausklammern, die muss ich rausfiltern. Und sage ich mal, eine ganz, durchaus ganz geschickte Wahl ist es einfach über Namen zu tun. Ich zum Beispiel mache sowas mit Tests.unit. Das sind so die Kandidaten, die ich typischerweise auf meinem Build-Server ausführe, weil ein Unit-Test per Definition hat keine externen Abhängigkeiten. Das heißt, die kann ich völlig gefahrlos und schnell vor allem in meinem Build-Prozess mit ausführen. Während ich natürlich so Integrationstests, die später, um mein Deployment zum Beispiel zu verifizieren, auszuführen, die will ich im Build schon übersetzen, aber ich will sie da nicht ausführen. Weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht quasi die Umgebung bereit, um das überhaupt zu tun. Also da wirklich auch quasi das Ganze zu sozusagen dann auseinander zu klamüsern und dann nicht einfach eine riesengroße Binärdatei machen, die sozusagen die eierlegende Wollmilchsau ist, sondern ich würde es dann wirklich versuchen auch zu separieren in gegebenenfalls separate Files. Genau, ansonsten, damit hier der Spaß quasi mit den Webseiten natürlich auch funktioniert, ist das ist immer ein bisschen die größte Herausforderung, nicht zwingend den Bildtaster reinzuschieben, sondern letztendlich die passenden Parameter dann zu finden, ist zum Beispiel hier jetzt, da wir eine Webseite haben, müssen wir das auch quasi umgebungsspezifisch paketieren. Bedeutet hier bei einer Webseite jetzt, bietet es sich an, zum Beispiel IIS Web Deploy zu nehmen, ist letztendlich, sage ich mal, so die größte Herausforderung, die passenden Parameter zu finden, dass man sie quasi mit MS-Build dort entsprechend hinterlegt. Das habe ich jetzt hier quasi einmal gemacht. Jetzt muss man mal gucken, ob das auch groß geht. Genau, da muss man quasi hier das Ganze einmal raussuchen, Package, was entsprechend einfach die Parameter dafür sind. Und ich würde dann auch entsprechend umgebungsspezifisch das Ganze, wie gesagt, dann ablegen. Hier in meinem Fall sage ich jetzt, das Ganze bitte einmal ins Staging Directory ablegen und die entsprechend lade ich später dann quasi in den TFS rein, sodass ich sie dann später wieder im Release-Management konsumieren kann. Der Rest hier ist jetzt eigentlich quasi eigentlich Standard soweit. NuGet-Pakete wiederherstellen. Genau, dann lassen wir nochmal die Tests laufen. Und hier habe ich mal für den Anfang-Demo, was schon ein etwas älteres Projekt ist, auch nochmal entsprechend einfach ein Web-Deployment drin gehabt. Wie gesagt, die Aktivitäten hier sieht man auch. Den Kandidaten werden wir auch nochmal später wiedersehen. Die Build-Steps, die finden wir auch im Release-Management zum Schluss wieder. Teilweise sind es wirklich sogar exakt die gleichen. Manche gibt es, die sind nur im Release-Management, manche gibt es, die sind nur im Build-Management entsprechend vorhanden. Genau, wenn das Ganze dann ist, lassen wir das Ganze einmal laufen, dass wir auch ein frisches Bild quasi haben. Und die lassen wir jetzt einfach mal im Hintergrund laufen, in der Hoffnung, dass wir hinterher auch im richtigen Ordner alles liegen haben. Ansonsten müssen wir nochmal gucken. Hoffen wir, dass jetzt gerade die Cloud nicht irgendwie schlapp macht an der Stelle. Hat man nicht letztens auch mal bei einer anderen Konferenz. Da ist gerade in dem Augenblick war dieses berühmte Hosted Build Agent Problem. Das war natürlich sehr unangenehm, weil es genau während der Session war. Lassen wir ihn mal laufen. Genau, wollte ich sagen, legen wir jetzt mal ein Release an. Vorbereitung läuft gerade, das läuft 1-2 Minuten.
Ja.
Christian, was soll ich tun?
Du hast schon auf den Release-Hub geklickt. Den haben natürlich nur alle On-Premise-TFS-Instanzen, die das Update 2 von Ende März installiert haben. Ganz genau.
Warte mal, so. Ja, mit hübschen Pfeilen und so. Das
ich glaube, ist bei wir haben es verstanden.
Informatikern nicht ganz so einfach.
Ja.
Aber man kann es als Pfeil erkennen. Mhm. Ein Künstler wird vielleicht nicht mehr aus mir, aber...
Ja. So, dann hast du schon fleißig vorgearbeitet. Wir wollen aber eine neue Release-Definition erstellen.
Mache ich.
Haben da die Wahl zwischen Templates oder neuen. Wollen wir ein neues nehmen?
Nehmen wir mal ein neues.
So, dann einen sprechenden Namen vergeben.
Oh, ich bin sehr kreativ. Doch, ja, stimmt auch, ja.
Okay, dann brauchen wir natürlich mindestens ein Environment, eine Umgebung, wo wir sozusagen die Bits und Bytes ausrollen wollen.
Mache ich. Machen wir mal entsprechend deines vorigen Vorschlags, Dev. Gut.
Ja, Dev und Prod.
Oh, mutig, keine Staging.
Ja, und dann brauchen wir noch einen Task.
Oh, ich bin großzügig. Schenk dir einen. Was hättest du gern?
Na, wir brauchen auf jeden Fall den für die entsprechende Webseite.
Genau. Ja, hier Azure Web Deployment hört sich da eigentlich ganz gut an. Ziehen wir mal rein. Gucken vielleicht auch mal kurz rein. Ich hatte mich relativ elegant übersprungen. Wenn man nämlich etwas genauer guckt, sieht man nämlich hier an der Stelle auch quasi, dass für verschiedene Tasks gibt es oder für verschiedene, sag ich mal, Programmtypen, Deployment-Typen gibt es unterschiedliche Tasks. Das heißt, ich kann wirklich hier vom klassischen, oh, was schon ein paar Jährchen gibt, Azure Cloud Service bis, sage ich mal, in einen simplen File-Copy, kann ich damit quasi alles machen. Das heißt, es gehen auch durchaus so Sachen à la mein Bildprozess produziert quasi Bits und Bytes. Und ich kann die direkt aus meinem Azure Storage in meine Azure virtuelle Maschine reinkopieren lassen. Ohne dass man da selbst mit FTP oder solchen Sachen macht, sondern es ist eine Task, die quasi nimmt eure Bits und Bytes aus dem Bildprozess, schiebt die in Azure Storage rein und dann über die Azure Agenten-Magie geht es rein in die Zielumgebung. Geht dann bis zu so Sachen Azure PowerShell ausführen, das heißt, ich kann in die Umgebung reinrufen, das gibt es auch für lokalen TFS, normales PowerShell aufrufen, bis, sage ich mal, das finde ich persönlich recht fancy, ist halt die Geschichte hier, die heißt, wo ist sie? Azure Resource Group Deployment. Hat das schon mal sich jemand angeguckt? Ah, okay, einer, das ist schon mal gute Quote. Was man damit machen kann, ist, man kann ja mit Azure, habe ich die Möglichkeit, über diese Azure Resource Management Templates, habe ich die Möglichkeit, meine Umgebung zu beschreiben. Das heißt sowas, ich brauche eine virtuelle Maschine, die muss ein bestimmtes Template haben, die muss bestimmten Storage haben, eine bestimmte Netzwerkkonfiguration, die braucht vielleicht eine Azure Website, die braucht eine Datenbank, alles, was so dazugehört, kann ich quasi in so einem JSON-Dialekt beschreiben. Und was ich jetzt mit dieser Task machen kann, ist, die ziehe ich mir typischerweise am Anfang, gebe der Task dieses Skript. Und danach zieht mir der Release-Management-Prozess dynamisch quasi die Test- oder die Deployment-Umgebung hoch. Das kann natürlich je nach Umgebungstyp einen Tick dauern. Danach würde ich jetzt auch entsprechend mein Deployment laufen lassen, meine Verifikationstests. Und zum Schluss kann die Umgebung auch wieder einplätten. Das heißt, das ist quasi ein perfekter Ersatz zum Beispiel für Lab-Management. Weil die Umgebung wird hochgezogen, dann laufen zum Beispiel meine Coded UI-Tests. Das geht auch mit einem WPF-Client, habe ich im Beispiel auch dabei. Führt die Tests aus, liefert die Ergebnisse zurück, macht die Umgebung wieder platt. Und danach quasi brauche ich wirklich nur für die halbe Stunde dann auch zum Schluss zu zahlen. Ist ein super Lab-Management. Weil Lab-Management habe ich meistens letztendlich dafür genutzt, um einfach Umgebungen auch einfach klonen zu können. Das war einer der Features schlechthin. Hiermit habe ich quasi sozusagen den Ersatz dafür. Genau, ansonsten ja, Klassiker, PowerShell auf einer Zielmaschine ausführen, wenn ich jetzt lokale Maschinen habe.
Genau, also der Vollständigkeit halber sei gesagt, die Tasks sind nicht explizit nur für Azure zu benutzen, sondern natürlich auch in meiner On-Premise.
Ja, oder wenn man ein bisschen Langeweile hat, das ist zum Beispiel was ich mal gebaut hatte, mal für auch eine Konferenz, wo es einfach dann geht, okay, ich möchte gerne Windows-Container, die jetzt bei Windows Server 2016 ist, die möchte ich auch mal anbinden, also auch da habe ich die Möglichkeit, mit Erweiterungen entsprechend dem Ganzen auf die Sprünge zu helfen. Tipp dazu, wer das machen will, dann sind quasi JavaScript und PowerShell ihre neuen Freunde. Ansonsten klassisches Windows File Copy geht auch. Und ich habe da noch für diverse andere Sachen, habe ich auch noch entsprechende Tasks. Letztendlich das, was man vom Bildmanagement her auch schon kennt, von den Bildprozessen. Die verschiedenen Testarten, Perfecto Mobile und so weiter. Also sieht man, es wird mittlerweile nicht nur die klassische VM adressiert, sondern querbeet. Gehen übrigens auch solche Sachen, das ist Stichwort für diejenigen, die Lab-Management nutzen, dynamisches Installieren von einem Test-Agent, geht damit auch, also wenn man auf Azure quasi die Maschine hochzieht, kann ich den Test-Agent hinterher schieben und dann auf der Umgebung quasi das machen, was ich jetzt lokal mit der lokalen Lab-Management-Umgebung mache. Genau, ansonsten ja, querbeet letztendlich. Batch, was man braucht, also sage ich mal, deckt mittlerweile schon einiges ab und sage ich mal, gerade wenn man jetzt in den VSDS-Dienst auch reinguckt, da kommt auch immer mehr dazu. Also das ist, sage ich mal, auch die Anzahl der Tasks, so die größte Differenz zwischen dem Cloud-Service und On-Prem. Genau. Ja, Bild hier an der Stelle haben wir zur Verfügung, hat aber meiner persönlichen Meinung nichts irgendwie im Release-Management zu tun. Beziehungsweise sollte ich da nicht nutzen. Warum das so ist, kommen wir später nochmal in den Slides einen ganz guten Vergleich dafür. Okay, so, Azure Websites, gehen wir da nochmal kurz rein.
Ja.
Was brauchen wir? Wir brauchen einmal auf jeden Fall eine MSDN-Subscription. Die habe ich hinterlegt. Dort einfach in der Konfiguration gucken unter Endpunkte, Nutzername, Passwort bzw. Zertifikat hinterlegen und dann taucht das hier auf. Wer es nicht hat, wenn da keine Auswahl drin ist, einfach Manage klicken und dann landet man hier irgendwie auf der separaten Management-Webseite unter Services. Und dann sieht man, da gibt es diverse Endpunkte. Und eine davon ist jetzt gerade meine MSDN-Subscription. Bei Ihnen lokal ist dann halt entsprechend ein Servername. Dann brauchen wir einen hübschen Web-App-Namen. Nennen wir das Ganze mal, damit wir nicht irgendwie in Namenskonflikt kommen. NIO ALM Days Web. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, vielleicht nicht so weit weg. Auch wenn vielleicht die USA ganz nett ist. Ich will mal für Westeuropa. Einen Slot habe ich jetzt hier nicht. So, dann brauchen wir ein Deployment-Paket. Diese Task erwartet, dass wir ein ZIP-Paket haben. Ich habe eine Meldung. Christian, was soll ich tun?
Ich würde das erstmal mit der Bilddefinition verlinken, wie das auch da steht.
So, wir müssen mal gucken. Könnte ich jetzt verlinken den Bild vom TFS oder ich könnte auch Jenkins benutzen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das ist natürlich nicht mein Docker-Deploy, sondern, wenn alles gut läuft, sollte das sein, hier mein Azure Web-Deploy-Demo. Mein Bildprozess, den ich gerade ausgewählt hatte, der bildet quasi den Input für meinen Bildprozess. Sieht man, die sind quasi sozusagen wie in Reihe geschaltet. Einmal das Ganze verlinken. Dann sehen wir jetzt nämlich auch schon die Artefakte, die auf dem Server sind. Da scheint irgendwas schiefgegangen zu sein. Wenn
es sein sollten.
Ja, dann machen wir mal kurz hier ein Speichern. Da müssen wir mal kurz gucken. Wir fixen das Ganze gleich. Können aber trotzdem erstmal weitergehen. So. Noch ein Vorschlag?
Müssen wir uns noch die Konfiguration angucken für dein sehr komplexes Beispiel?
Für das jetzt können wir es eigentlich mal reinnehmen, wobei das haben wir jetzt in unsere Applikation nicht reingebaut. Im Sinne der Zeit würde ich es auch mal, glaube ich, gerne auslassen.
Was ich noch ganz interessant finde, ist bei den Triggern, hier oben rechts neben der Konfiguration, sehr oft gewünschtes Feature ist, dass ich letzten Endes meine Releases jetzt auch nach Zeitplan ausführen lassen kann. Die Standardauswahl ist natürlich, dass ich manuell meinen Release triggere und die dritte Option ist, dass wenn der Build wieder fertig ist und erfolgreich war, dann wird das entsprechende oder die erste Stage befüllt mit den neuen Bits.
Kleine Warnung, Continuous Deployment würde ich natürlich, sage ich mal, ist zumindest mal in der Theorie ganz gut. Rein praktisch würde ich natürlich schon aufpassen, wenn es klein, sagen wir mal, für eine Dev-Umgebung kann man das vielleicht noch machen. Dass man quasi nach jedem Eincheck, wenn der Bildprozess gelaufen ist, im Extremfall kann es ja so sein, ich habe komplett überall Continuous Integration aktiviert auf dem Bildprozess, der Entwickler checkt ein und schon triggert der entsprechend die Release-Pipeline an. Das kann natürlich bei komplexen, langlaufenden Prozessen können, die sich kann natürlich dann passieren, wenn die sich aufstauen, dass sie quasi eigentlich in einem fortlaufenden, eigentlich so eine Art Deadlock entsteht dann zum Schluss. Ja. Also ich roll eigentlich permanent ein Release auf und wenn der Nutzer versucht, die Webseite aufzumachen, ist eigentlich jetzt in dem konkreten Fall bei einer ASP.NET-Webseite, ist irgendwann das System einfach mal schlichtweg überfordert, weil er eigentlich permanent am neu übersetzen ist, weil es für ihn quasi komplett neues Konfigurieren von dem Web-App-Pool ist. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Man muss den Nutzer natürlich auch die Chance geben, irgendwie die neuesten Bits und Bytes auch entsprechend einfach anfassen zu können. Nicht, dass er quasi im permanenten Modus ist, löschen, installieren, konfigurieren, löschen, installieren, konfigurieren. Das kann natürlich, wenn 40 Check-ins nacheinander sind, sag ich mal, habe ich ja nie einen Stand, den ich mir angucken muss. Also das muss man schon, sag ich mal, sich angucken, wie oft man quasi der oder welcher Prozess diesen Release-Prozess dann auch zum Schluss befüllt. Best, also sagen wir mal, Minimalanforderung wäre für mich einmal täglich, gerade bei einer Dev-Umgebung und den Rest muss man dann vom Bedarf her halt abhängig machen. Letztendlich auch, wie weit sind die Prozesse und so weiter, hängt davon entsprechend signifikant ab.
Okay.
So, was haben wir noch Gutes? Ich würde nochmal auf den Trigger
zurückgehen.
Na klar.
Das da oben ist dann der Default für unten. Ja? Also unten kann man dann pro Environment noch festlegen, wie man das haben möchte.
Ja. Okay. Genau, ansonsten, was gibt es hier noch Gutes zu sehen, was quasi auch wichtig ist dann für die quasi Produktion? Ich würde da mal gern auf einen anderen von mir gehen, weil da ist es nämlich schon mal einen kleinen Tick komplexer. Das ist einfach mal von einem Produkt von uns intern übernommen. Wird es demnächst auch online geben. Letztendlich, da ist jetzt zwar mal nur ein Stage, weil ich habe es mal kopiert gehabt. Das ist mal ein etwas komplexeres Deployment. Das heißt, wir erkennen hier auf jeden Fall wieder, dass wir quasi eine Web-App haben. Letztendlich auch wieder mit entsprechend den Bits und Bytes, die wir kopieren wollen. Das Web-Deployment-Paket fällt ja auch raus, weil es auch eine Web-Applikation. Was jetzt hier aber die Besonderheit ist, ist, mein Web-Paket selbst, was als Input reinkommt, das ist so generisch, das weiß nichts über die Zielumgebung. Das heißt, es kennt nicht irgendwelche Application-Keys, nicht irgendwelche Zugriffs-Connections für Datenbanken, vielleicht auch noch irgendwelche anderen speziellen Konfigurationen aller, welche URL bekommst du denn? Das kann ich ja potenziell alles dynamisch ändern. Und wie ich das Ganze letztendlich reinbekomme, sage ich mal, ein relativ eleganter Weg, der ziemlich generisch funktioniert, ist zum Beispiel einfach ein PowerShell-Skript zu schreiben, mit dem ich letztendlich dann meine Applikation, wenn die ausgerollt ist, auf das Zielsystem sozusagen konfiguriere. Hier in dem Fall ist das halt dann quasi, kam das über einen Build-Prozess mit rein, das ist so eine Change Settings PS1. Steckt einfach eine Versionskontrolle mit drin. Und in dem Skript zum Schluss gibt es dann einfach verschiedene Argumente, die ich jetzt quasi definiert habe. Wie jetzt hier mal zum Beispiel Name, da übernehme ich mir eine Konfigurationsvariable, die Servername heißt. Das kann man beliebig weitertreiben mit Connection Strings und so weiter und so fort. Also das ist dann, hängt wirklich davon ab, wie die Umgebung aussieht. So, jetzt sieht man hier rechts, habe ich nicht gesagt, dass das jetzt meine Dev-Umgebung ist. Wo kommt dieser Wert her? Jede Umgebung hat nämlich hier auch sogenannte Variablen dran. Und da sieht man, da gibt es jetzt für den, da ist das Deployment, deswegen habe ich das Beispiel nochmal kurz gewählt, entsprechend ein wenig komplexer. Das heißt, wir sehen wirklich hier oben von der App-ID bis zum App-Secret, bis zur URL, was soll er zurückrufen, da steckt alles nicht in der Applikation drin, sondern das gebe ich ihm von außen per Konfiguration vor. Das ist dann auch so typischerweise die Stelle, die der Admin quasi vorgibt. Das heißt, ich als Entwickler, wenn wir einen DevOps-Prozess haben, sage ihm quasi vor, wie kann das technisch alles vonstatten gehen, gebe auch die ganzen Parameter vor und er soll das dann befüllen. Dadurch kann man auch quasi aus der Security-Perspektive eine saubere Trennung haben zwischen den beiden Rollen. Dann ist nämlich der Admin glücklich, weil er kann nämlich auch flexibel das Passwort ändern, ohne dass er Angst haben muss, dass die Produktion gleich zusammenbricht. Und wie man hier jetzt auch zum Beispiel sieht, an dem App-Secret sind das alles Sternchen. Ich kann das Ganze natürlich auch schützen, indem ich sage, mit diesem Schloss, das soll bitte nicht angezeigt werden. Und auch wie beim Bildprozess taucht auch das hier in der Historie nicht auf. Das heißt, es wird immer auch in den Logs wird alles ausgesternt. Das heißt, damit hat der Administrator ein Mittel an der Hand, auch sozusagen geheime Sachen zu hinterlegen. Und trotzdem kann ich aber dadurch, sage ich mal, auch auf Produktion dann, sage ich mal, indirekt über das Skript zugreifen. Weil das ist für viele Admins natürlich ein Problem. Man gibt ungern, ich selbst nämlich auch nicht, einen Entwickler quasi die Credentials für irgendwie eine Produktionsumgebung. Weil ich bin ja dafür verantwortlich, ich muss es sichern und so weiter und so fort, dass es stabil läuft. Und hiermit kann ich, sage ich mal, einen guten Kompromiss finden. Ich mache den Entwickler arbeitsfähig, aber kann trotzdem meine Security-Anforderungen quasi erfüllen. Und kann vor allem von außen das System auch parametrisieren. Nutzername, Passwörter etc., URLs. Und das Ganze ist hier mal quasi einfach konsequent weitergetrieben dann an der Stelle. Und die Variablen hier, die kann ich dann quasi auch in meinen Skripten entsprechend wieder verbacken. Wie gesagt, und der Tipp ist, alles, was sicher sein soll, immer mit Sternchen quasi hinterlegen. Genau, und das Ganze habe ich dann nochmal weitergemacht mit einem Warm-up und zu guter Letzt, was hier auch noch reingehört, ist zum Schluss einfach ein Visual Studio Test. Das heißt, auch wenn mein Deployment gelaufen ist, sollte ich idealerweise das Ganze auch mit einem automatisierten Test abdecken. Bedeutet, ein Test, der zumindest auch mal prüft, startet meine Applikation, kann ich mich einloggen, so Basistest, dass das Deployment gelaufen ist. Was man hier aber, wie gesagt, sieht.
Da ist eine Frage.
Oh.
Ja, individuell änderbar. Das heißt, ich kann es wirklich pro Stage quasi abhängig machen, weil das Deployment kann sich auch unterscheiden. Wie jetzt hier zum Beispiel wäre jetzt ein Szenario, wenn ich das jetzt weitertreiben würde, dann hätte ich eine hohe Sicherheitsumgebung, wo ich sagen, okay, mit einem Development-Staging-System, das lasse ich auf Azure laufen, das wäre so ein Hybrid-Szenario. Nehme ich das, was für den Entwickler bequem ist, da habe ich keine kundenkritischen Daten, nehme ich das. Wenn ich aber jetzt sage, wir speichern jetzt, keine Ahnung, Kreditkartendaten und so weiter, das ist was, das will ich vielleicht nicht dahin tun, sondern das will ich in meinem eigenen Rechenzentrum fahren. Dann habe ich einfach einen letzten Stage, völlig andere Aktivitäten, vielleicht auch weniger oder mehr, wo ich vielleicht noch Zertifikate ausrolle und so ein Zeug. Das kann sich dann schon noch variieren, ja. Ja, könnte komplett ändern. Also können wir mal machen, beispielsweise geht hier relativ schnell. Dismiss. Was hier nämlich dann auch geht, ist, wenn man nämlich ein bisschen was einmal gemacht hat, das kann ja echt viel Klickarbeit werden, wie ich die Parameter alle gefüllt habe. Klonen wir einfach mal die Umgebung, machen wir hier Beispiel. Sagen, okay, das ist Ich glaube, wir sind schon dabei. Bin mir recht sicher, der Termineintrag. Machen wir einfach ein Staging draus. Sehen wir, das Ganze ist jetzt technisch identisch gleich. Werfen das Ganze hier mal weg. Sagen, vielleicht ein Warm-up habe ich da nicht. Die Tests habe ich auch nicht. Sag speichern, Haken hinter. Und wenn ich jetzt rumschalte, sehe ich, das kann völlig unterschiedlich sein. Also wie gesagt, da wirklich entsprechende Anforderungen abhängig machen. Genau, ansonsten, was hier auch vielleicht nochmal sehenswert ist, finde ich, ist, das gibt es nämlich in dem alten Release-Management nicht, ist für die Security-Perspektive ziemlich interessant. Das sind, pro Umgebung kann ich auch die Deployment-Conditions anpassen. Das ist insofern eine recht spannende Angelegenheit. Das alte Release-Management war quasi so, es musste immer nur einer autorisieren, einen Release. Jetzt habe ich aber vielleicht für Ihr Beispiel mit der Produktion, sagen wir mal, das Beispiel mit der Produktion, das sollen vielleicht zuerst der Leiter der QS autorisieren und dann der Entwicklungsleiter und dann vielleicht noch der CIO der Firma. Und hier kann ich jetzt quasi nämlich genau unten sagen, wer das Ganze quasi autorisieren soll. Halt, sorry, das ist das hier. Approvals ist das Richtige. Kann ich quasi genau sagen, wer soll das Ganze machen und zwar auch in welcher Reihenfolge. Sorry, falsches Dialog erwischt. Kann sagen, okay, das muss in einer bestimmten Reihenfolge sein, eine beliebige Reihenfolge und so weiter und so fort. Kann ich also quasi da genau sagen, kann ich meinen Prozess abbilden. Okay, ich lasse jetzt mal hier alles auf automatisch autorisiert, weil dann läuft das einmal komplett als Prozess durch.
Bevor du weitermachst, da war noch eine Frage.
Ja.
Allerneuesten Bild, sondern den von letzter Woche, der jetzt noch verschiedene Tests durchlaufen hat, deployen.
Mhm. Kann ich Ihnen gleich zeigen, das können wir sogar live uns angucken, indem ich nämlich mal einen Release erzeuge. Jetzt in dem Fall mal weiß ich, da ist der Bild definitiv gelaufen, hat den Output produziert und auch wie in dem anderen Bild jetzt, den ich gemacht hatte, habe ich hier ein Webbild im Prinzip hinterlegt, ein CI-Bild in dem Fall. Und Sie sehen, ich habe mehrere Releases und ich wähle jetzt einfach letztendlich das alte Release aus. Das kann ich machen. Also ich kann da sozusagen individuell auch auswählen, jetzt wenn ich das Ganze händisch quasi antriggere, dass es sozusagen kann ich bewusst ein älteres Bild auswählen. Und beim Automatismus natürlich typischerweise nimmt man das neueste Bild. Also da kann ich wirklich feingranular steuern, wann soll welche Umgebung auch ausgelöst werden. Also da muss man, sag ich mal, da könnten wir jetzt nochmal eine Stunde Talk zu machen. Ich kann die auch koppeln, kann die parallel machen. Also da kann man sich wirklich mittlerweile austoben. Die haben da massiv jetzt auch in den letzten 4 Wochen, muss man immer selbst auch als Speaker durchaus aufpassen. Da kommen diverse neue Knöpfchen an einigen Stellen gerade dazu. Okay, starten wir mal ein Bild. Nehmen wir mal hier den letzten, das müsste der von gestern Abend sein. Genau, sagen wir Staging, genau, das passt soweit. Und lassen das einmal laufen. So, wir sehen hier oben, ein Release wurde gestartet. Das Ganze ist gequeued. Mal kurz gucken. Da stimmt was nicht. Wir rollen das mal auch aus auf. Halt. Es ist noch nicht angelaufen. Wir rollen das vielleicht erstmal auf Test-Dev aus. Das ist besser. Staging ist ein bisschen zu früh. Überspringen wollen wir das Ganze ja nicht. Genau, zwischen unseren beiden Releases haben sich jetzt letzte Mal nichts geändert, außer ich habe anscheinend irgendwie ein Warm-Up-Skript hinterlegt. Das lassen wir mal kurz laufen und dann sollte es auch besser sein, in progress, so ist besser. So, genau, und dann sehen wir nämlich letztendlich den gleichen Dialog, den wir auch schon beim Bild nämlich typischerweise sehen, nämlich das gleiche, da es die gleiche Engine quasi ist, geht hier natürlich auch, ich bekomme alle Live-Ausgaben von dem Deployment entsprechend auch wieder quasi mitgeteilt in Echtzeit. Jetzt hoffe ich nur, dass der Prozess, der Hosted Build auch entsprechend schnell mir einen Slot zur Verfügung stellt. Und dann sehen wir nämlich gleich, wie quasi mein Output aus dem Bild runtergeladen wird, das Skript ausgeführt wird und dann können wir uns auch gleich angucken, dass quasi die Applikation selbst natürlich auch tut. So, das wäre eigentlich noch der perfekte Zeitpunkt für eine Frage, weil das ist gerade ein bisschen unvorhersehbar hier. Mal kurz Refresh machen. Hm. nutzen. Gucken wir uns vielleicht einfach noch mal kurz Slides an, während das Ganze läuft. Weil ja, kann man mal ein, zwei Minuten dauern. Ist immer noch gecued. Er mag nicht, Profi-Effekt. Naja, lass mich mal kurz laufen.
Das ist eine andere Bilddefinition, die wir jetzt benutzt haben. Das war nicht das
Beispiel. Andere. Nee, das ist ein hosted Bild, also der läuft quasi in der Cloud. Aber der ist beides gequeued. Mal kurz gucken. Wir gehen einmal kurz zurück. Einmal create release. Halt. Also, kontrolliert einmal zurück. In die Umgebung rein. Ist nämlich manchmal ein klein wenig verwirrend. Dann gucken wir uns nochmal kurz die Umgebung an. Approval ist okay, passt automatisch. Hosted Build ist auch okay. Okay, das heißt, die sollte tun, die hängt nicht von uns ab lokal. Und der Rest passt eigentlich dann auch. Okay. Automatisch losstarten, das ist auch okay. So, gucken wir einfach nochmal unter Releases, ob der jetzt vielleicht losgelaufen ist. Wenn nichts hilft, geht nichts über On-Prem. Dann nehmen wir halt einfach unseren eigenen Prozess dafür. Dann sehen wir nämlich relativ schnell ein Ergebnis. So. Ich habe hier lokal auch im Vorfeld einfach ein Build-Agent laufen. Der ist schon dafür genau autorisiert, dass er sich auf das gleiche Teamprojekt verbinden darf. Sehen wir auch, ist quasi das, was man fürs normale Bilden auch verwendet. Und dann starten wir einfach unser neues Release mal an und dann sollte das Ganze auch laufen. Einmal das Ganze nochmal kurz editieren. Agent Queue stelle ich einmal oben auf Default. Alles gut, einmal speichern. Einmal das Release anstarten. In einer etwas schnelleren Geschwindigkeit. Und dann laden wir einmal Create. Die hier, die löschen wir mal einfach beide. Schauen wir mal hier. Cancel. Ah, jetzt läuft der. Wurfeffekt. Gut. Zu viel Aktionismus. Was man jetzt sieht hier, ist, der lädt letztendlich jetzt gerade erstmal die ganzen Bits natürlich runter. Was ich da gemacht habe, ist halt mit meinem Bildprozess einfach letztendlich, das ist auch so ein Tipp, wie man sein Bild segmentieren sollte. Der lädt jetzt quasi einmal die ZIP-Files runter. Und was ich auch noch gemacht hatte jetzt in dem Basisbildprozess war, ich habe meine Skripte selbst nochmal in den eigenen Bereich hochgeladen, weil ich habe ja die Möglichkeit, quasi verschiedene Artefaktordner anzugeben im Bildprozess in TFS und immer trennen, das, was ich ausrolle, von dem, von den Tests und von den Skripten. Das heißt, in einem sehr gut strukturierten Release-Bildprozess bekomme ich die Bits raus, ich bekomme die Skripte raus und ich bekomme meine Tests raus. Genau, und jetzt sieht man, Download hat funktioniert und jetzt rollt er auch das Ganze schon aus, jetzt in dem Fall auf eine Azure-Website. Und zu guter Letzt wird noch mein Konfigurationsskript ausgeführt und dann können wir uns auch gleich schon die Applikation quasi einmal angucken, dass sie tatsächlich auch tut. So, guck mal vielleicht mal hier unten, also die, wenn jemand einen Laptop hat, der wird gleich unter die Adresse sozusagen hochgeladen. Na? So, kopieren wir uns das schon mal und dann gucken wir mal, das ist HTTPS. Azure Websites.net. Ah, jetzt läuft's tipptopp. Hat anscheinend alles soweit geklappt. Jetzt wird mein PowerShell-Skript ausgeführt. Okay, jetzt sieht man hier nicht viel. Was der jetzt intern tut, ist letztendlich, kann ich auch mal kurz zeigen, wie so, sag ich mal, so ein Deployment-Skript zum Beispiel mal aussieht. Nehmen wir mal Repros, das ist WirtTFS Web. Das hat mich übrigens, was Sie jetzt gerade sehen, ich meine, das sieht relativ wenig gleich aus, hat mich 4 Stunden meines Lebens gekostet, das rauszufinden. Sie bekommen die Lösung in 10 Sekunden. Wenn Sie mal vorhaben, auf Azure irgendwas zu patchen, webseitenmäßig, sind die relevanten 4 Zeilen, um das ändern zu können, sind genau die, einen schönen PowerShell-Array-String zu nehmen, dort entsprechend die Variablen, die Sie patchen wollen, entsprechend zu hinterlegen, hier in dem Fall dieses Bekannte, was Sie schon gesehen hatten, ist Production, Web-URL und Callback-URL. Und zum Schluss mit einem Set Azure Websites können Sie den Array, den PowerShell-Array reingeben und schon wird Ihre Web-Config gepatcht, beziehungsweise korrekterweise Ihre Application-Keys. Die können Sie überschreiben von außen mit dem Mechanismus. Das heißt, wenn Sie eine Applikation haben, verwenden Sie immer die App-Keys und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Alles, was Sie parametrisieren wollen von außen, als App-Keys hinterlegen. Und dann können Sie nämlich das Ganze auch in Azure quasi überschreiben, sauber. Geht mit dem lokalen IIS an der Stelle genauso. Das Grundprinzip ist, wie gesagt, immer so ein PowerShell-Skript, wo ich dann von außen die Parameter reingebe. Hier oben die Name, Produktion, Web-URL und so weiter. So, und wenn das Ganze dann ist, können wir auch in den Browser zurückgehen. Und dann sehen wir, okay, ich bin gerade noch nicht angemeldet, deswegen bekommen wir Fehlermeldungen. Aber wir sehen letztendlich, wir haben das, was wir gerade ausgerollt haben, dass es wirklich live funktioniert. Was Sie jetzt gerade sehen, ist quasi WirtTFS fürs Web. Ich müsste jetzt noch auf den SharePoint gehen und die Word-Web-App nehmen und das Add-in quasi registrieren. Dann würde mir das als Panel anzeigen. Aber das ist jetzt quasi mal so die Voraussicht, wenn ich nicht autorisiert bin. Also quasi eine relativ einfache Art, das auszurollen. Was jetzt hier auch noch eine Besonderheit ist, das ist auch so, sage ich mal, ein Problem. Hier, das sieht man jetzt vielleicht nicht an der URL oder an der Webseite. Stichwort, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt Sachen nicht zum Beispiel über eine Web-Config austauschen kann. Auch so ein Problem tritt das eine oder andere Mal auf. Sagen wir mal, nehmen wir als Beispiel hier. Oh, ist mal Installation, Word2TFS-XML. Ist zum Beispiel so etwas. Der Entwickler hat in dem Fall zum Beispiel verwendet er lokal anscheinend als Server quasi Localhost 22997. Das ist in irgendeiner Manifest-File eingetragen, die überhaupt nichts mit einer Web-Config oder Ähnlichem zu tun hat. Um sowas natürlich zu adressieren, ist der Tipp quasi, Ihre Applikation sollte möglichst so Code beinhalten, der quasi auch Umgebungsagnostik ist, würde ich es mal nennen. Also der muss erkennen können, welche URL quasi verwendet wird, zum Beispiel aus der Web-Config. Und dann sollte der auch idealerweise sowas wie die Manifest-Files einfach patchen können. Das kann jetzt hier ein weiteres Skript sein oder in dem Fall müsste ich jetzt noch einmal die URL nochmal neu laden. Dann würde er quasi die URL jetzt hier automatisch anpassen, aber das passiert dann im Code quasi. Es ist in dem Fall eine Web-Applikation, da gibt es so einen globalen Händler und der patcht dann quasi das Manifest, sodass wenn ein Nutzer von außen drauf kommt, bekommt er quasi immer aktuelle Manifest-Files oder ja, die Quelle letztendlich mitgeteilt, sodass er einfach eine Installation durchführen kann. Gut.
Auf dieser Slide wird noch mal so ein bisschen zusammengefasst, wie eigentlich das, der Vorgänger funktioniert hat, sprich dieser WPF-Client des Release-Managements. Also es war damals, so vor 2 bis 3 Jahren eigentlich üblich, für mich die entscheidenden Komponenten sind das Betriebssystem. Ich muss mich irgendwie um eine virtuelle Maschine kümmern, manuell oder automatisch vielleicht. Und das, was hinten rausfällt, ist eine ZIP-Datei oder ein NuGet-Paket vielleicht. In den letzten, eigentlich gefühlt Monaten, hat sich das alles ein bisschen verändert. Ich kann mittlerweile entscheiden, brauche ich eine gesamte VM? Wir haben auch, ich glaube, heute eine Docker-Session gehabt. Ich kann mittlerweile auch hat der Nico vorhin gezeigt, per Task einen Container kreieren lassen, den entsprechend einbinden, welcher dann wiederum meine eigentliche Software enthält. Also auch da hat Microsoft letzten Endes den Trigger bekommen, dass das Release-Management auch sowas unterstützen sollte und hat sich ja auch zu der Docker-Technologie bekannt und bringt sich da auch mit ein.
Ja, letztendlich, was auch natürlich da einfach mitkommt oder einfach so als Idee quasi mitgeben, deswegen ist es auch quasi morgen das Ganze. Bis jetzt haben wir, wie gesagt, sich klassisch einfach mit immer, ich habe irgendwie eine virtuelle Maschine, hat mir ein Admin aufgesetzt, dann habe ich was ausgerollt. Das ist aber einfach durch die neuen Technologien, die kommen, ändert sich einfach dieses Umfeld und ich übergebe plötzlich sozusagen, Deployment ist dann halt nicht mehr einfach nur ein ZIP-Paket, ein NuGet-Paket, eine MSI-File, Web-Deploy, sondern das kann auch sein, ich übergebe einen Container letztendlich als leichtgewichtige virtuelle Maschine. Das als Release-Vehikel oder halt die VHDE, also die virtuelle Maschine, halt einfach als schwergewichtig. Und man muss wirklich schauen, wer ist mein Kunde, was ist meine Zielumgebung. Und entsprechend der Zielumgebung besteht halt mein Deployment-Prozess halt aus simplen ZIP-Paket oder halt auch gegebenenfalls, ja, wie Christian gesagt hat, Docker plus das ZIP-Paket. Das ist eine Kombination. Das ist nicht ein Ding, sondern mehrere. Aber ich kann, wie man gesehen hat, wir haben es an der Webseite mal gemacht, kann das völlig unterschiedliche Formen annehmen. Dass wir einfach quasi die Slide transportieren. Genau, und vielleicht einfach nochmal, weil das nämlich einfach eine extreme Diskussion immer gibt, was mache ich eigentlich wo? Ich habe es mal versucht, bildlich zu vergleichen, letztendlich mit einem Bäcker, dem Bildprozess, zu sagen, okay, für mich ist halt ein Bild etwas, der Bildprozess als Aufgabe, er verwendet die gleiche Technologie, es sieht wirklich ähnlich aus. Der Bildprozess ist derjenige, der für mich was produziert. Der sorgt aber letztendlich nicht dafür, dass die Brötchen in dem Fall zum Kunden kommen, nämlich zu meiner Testumgebung, sondern das macht zum Schluss mein Lieferwagen, das ist nämlich mein Release-Prozess. Der nimmt die Brötchen, der packt sie kundenspezifisch ab, der schneidet vielleicht auch das Brot in die passenden Häppchen. Das ist letztendlich mein Release-Prozess und was dann quasi übergeben wird, das ist völlig unterschiedlich, aber letztendlich die Arbeitsreihenfolge ist immer der gleiche. Der Bäcker macht Brötchen, der Bäcker macht Kuchen, der Bäcker macht Brot. Und der Lieferwagen letztendlich, mein Release-Management-Prozess mal bildlich gesprochen, der sorgt dann dafür, dass es beim Kunden in der passenden Form zum Schluss ankommt oder dass es gegebenenfalls aufbereitet wird. Bei einer Geburtstagstochter ist ja auch doch etwas besser, wenn man sie schön einpackt. Und das Gleiche letztendlich machen meine Skripte zum Schluss. Die sorgen dafür, dass es hübsch eingepackt wird, dass es quasi derjenige zielorientiert quasi sein passendes Release bekommt.
Genau.
Genau, gut, haben wir schon gemacht.
Gehen wir noch eine weiter zu den Rollback-Strategien. Das ist
genau
eine. Wenn man sich dann schon einige Zeit mit dem Release-Management beschäftigt hat, unabhängig jetzt davon, welche Variante, wird man früher oder später in Fehler reinlaufen und dann stellt sich eigentlich die entscheidende Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn mein Release nicht funktioniert hat, wenn ich einen Fehler gefunden habe? Und im Grunde genommen habe ich die folgenden drei Varianten, also ganz klassisch, ich spiele mein altes Release wieder ein, hängt ganz stark von dem Release-Prozess ab, ob das so einfach ist, wie wir gesehen haben, na okay, ich nehme einfach die Bilddefinition oder den Bildlauf von gestern oder letzter Woche, dann ist das sicherlich eine Option. Die zweite Option ist, so wie das auch Microsoft mit dem VSTS macht, wenn die dort einen Fehler feststellen, dann wird der korrigiert und direkt ausgerollt. Also das heißt, die warten dann nicht, bis der 3-Wochen-Sprint vorbei ist, sondern der Fehler wird gefixt und direkt den Kunden zur Verfügung gestellt, der Bugfix. Die dritte Variante ist, wenn das mitunter eine vielleicht komplexere Umgebung ist, dass man temporär in der Produktionsumgebung den Fix manuell erstellt. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass das Feedback in das Entwicklungsteam zurückfließt, damit mein nächstes Release wieder funktioniert.
Genau, letztendlich, das ist zum Beispiel etwas, was letztens, glaube ich, bei den Build Agents oder so passiert war, wo halt einer von denen ihren Shared Services vielleicht ein bisschen viele Ressourcen konsumiert hat, also wurde, oder ich glaube, das Sam war es, oder? Der ist beispielsweise mit dem Verschieben von den Umgebungen. Wenn dann letztendlich auf der einen Umgebung ist ein Fehler passiert, also was war der Intermediate Fix, bevor das Problem analysiert wäre? Ich muss erstmal den Kundenschmerz beheben. Also mache ich eine temporäre Änderung, damit das Problem erstmal behoben ist für den Kunden, gebe ihm vielleicht dem Server mehr Ressourcen und danach mache ich aber sofort die Analyse, um dann quasi eigentlich in die zweite Stufe auch reinzugehen. Ich korrigiere den Fehler. Also Fehler, temporäre Lösungen sollten wirklich nur temporär sein an der Stelle. Und die erste Lösung letztendlich, ja, muss man natürlich auch mit Vorsicht genießen, altes Release einspielen. Stellen Sie sich mal vor, man würde bei VSDS probieren, ein altes Release einzuspielen. Das geht teilweise einfach gar nicht, wenn ich Querabhängigkeiten habe. Gerade bei Microservices, das funktioniert bei einfachen Anwendungen, Standalone, geht das noch ganz gut. Aber spätestens, wenn ich komplexe Abhängigkeiten habe, habe ich natürlich da meine Limitierung. Okay. Genau, an dynamische Umgebung haben wir schon angepasst. Ja, vielleicht einfach nochmal so eine persönliche Bitte. Wir hatten es in den Umgebungsvariablen, weil da habe ich auch mal so die eine oder andere Diskussion. Source, also Passwörter oder Access Keys bitte nie in die Versionskontrolle einchecken. Es gibt mittlerweile, dank zum Beispiel dieser verschlüsselten Keys, gibt es Mittel, wie ich das von außen quasi reingehen kann ins System und lieber den Aufwand investieren in ein Skript, dass es jemand von außen parametrisieren kann über eine Umgebungsvariable etc. pp. Das sind alles bessere Mittel, als wenn Sie das in Source Control einchecken. Weil stellen Sie sich mal vor, als Beispiel, entscheiden sich, Sie möchten gern Ihr Produkt Open Source stellen auf GitHub, vielleicht für Microsoft.net. Und jetzt ist in irgendeinem alten Check-in, weil Sie das Repository 1:1 übernehmen, ein Passwort drin. Ich möchte nicht in Ihre Haut stecken und sämtliche Passworte vielleicht einer Firma, die vielleicht irgendwo hardcodiert sind, irgendwie übergeben. Deswegen kommen Sie eigentlich erst gar nicht auf die Idee, dass, oder idealerweise sollten Sie das versuchen, von Anfang an zu vermeiden, sondern machen Sie es parametrisierbar, dann laufen Sie auch schlichtweg nicht Gefahr, dass Sie irgendwann mal auf irgendeiner größeren Newsseite landen, weil irgendwie Ihre Passwörter oder Ihre Development-Keys quasi von nach außen gegeben wurden. Ich habe nämlich diesbezüglich auch letztens mal irgendwo auf Twitter gelesen, da hat jemand gesagt, na, er kauft eigentlich gar keine Developer-Lizenzen mehr, weil GitHub wäre für ihn billiger, weil er einfach danach Source-Code und Access-Keys sucht. Und damit kann er einen Großteil der Fälle schlichtweg seine Lizenzen aktivieren.
Ja, also was auch problematisch ist, also wenn mir das passiert ist, dass ich auf GitHub meine Credentials veröffentlicht habe, natürlich sollte ich das wieder rausnehmen, aber als Check-in-Kommentar oder als Commit-Kommentar bitte nicht reinschreiben, sinngemäß sensitive Daten entfernt oder so. Also ja. Ich würde das etwas verklausulisieren.
Ja. Ansonsten, ja, Frage. Bitte. Ja, es gibt, was wir jetzt gesehen haben, meine Demo ist leider vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe es nur auf die Umgebung bezogen. Es gibt die Variablen auf Umgebungsbasis und wenn man einen Tab noch weitergeht, wir hätten jetzt noch alle durchgehen können, gibt es das auch nochmal global. Das heißt, ich kann da schon unterscheiden. Jetzt bei uns in dem Fall mit dem Server-URLs macht es einfach keinen Sinn, das global zu hinterlegen. Das kann man machen, indem man sagt, Server 1, Server 2 und so weiter. Das macht aber eigentlich keinen Sinn. Deswegen haben wir es da jetzt quasi verzichtet, aber so globale Sachen, ganz klar, globale Variable, dann wird das Ganze übergeben und dann kann ich das konsumieren an der Stelle. Also ja, gibt da sehr einfache Mittel, das wieder zu verwenden. Genau. Frage beantwortet? Okay. Ansonsten, ja, vielleicht, was auch noch geht, das ist einfach so ein Problem, wir hatten ja versprochen, wie sieht es mit der Hybridumgebung aus? Letztendlich, da wir die gleiche Infrastruktur wie das Bildsystem scheren, kann ich querbeet mixen zwischen lokaler und Cloud. Ich nehme letztendlich immer das Beste aus beiden. Funktioniert deswegen ganz gut, weil letztendlich der TFS-Build-Agent, der braucht nur noch eine Verbindung, One-Way. Das heißt, wenn der den TFS oder VSDS erreichen kann, kann ich die Umgebung quasi, ja, kann ich die Umgebung anbinden. Das heißt, selbst wenn ich ein abgeschottetes Testnetzwerk habe, habe dazwischen eine Firewall, und Proxy, kann ich da drin auch Release-Management machen. Ich muss halt nur diesen einen Port Richtung TFS freigeben und damit, sage ich mal, ist auch Security-technisch, also aus meiner Sichtweise, wenn ich die Admin-Rolle wahrnehme, wäre das völlig okay. Ich muss halt nur diesen einen HTTPS-Port. Das ist alles. Die Files, die hin und her geschoben werden, wie dieses ZIP-Paket, was ich mit meiner Webseite hatte, das wird über HTTPS übertragen. Das kommt aus dem TFS direkt. Das heißt, kein File-Share-Zugriff notwendig. Und sage ich mal, dadurch, ganz klar, kann ich das in völlig wilden Kombinationen quasi bedienen. Das kann sein Cloud, lokal, lokal, Cloud, 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 lokal, lokal. Machen Sie es so, wie es quasi Ihre Security-Anforderungen einfach zulassen. Das ist kein Grund, quasi kein Release-Management zu benutzen. Genau, ja, gut, da springen wir nochmal drüber für den Foliensatz. Genau, ja, ansonsten, zu guter Letzt nochmal einfach kurz, wenn ich es erweitern will, das ganze System, ist das auf dem Bildsystem basiert, PowerShell und JavaScript und ich kann mir quasi meine eigenen Activities machen, ist wie eine Build-Task das Ganze und kann das reinladen. Und so gesehen, sage ich mal, wenn ich einmal verstanden habe, wie ich einen Build-Prozess erweitere, geht das Ganze quasi dann auch mit Release-Management. Vielleicht mal kurz das Beispiel, was Sie gerade gesehen hatten mit den Windows-Containern in einem der Screenshots. Das war mal so eine 3-Minuten-Demo, um mir einfach mal zu zeigen, was so grob technisch dahinter steckt. Ein Docker-Deployment auf Windows ist genau diese paar Zeilen, habe ich dafür geschrieben. und das Ganze dann als Build-Task hochgeladen. Gibt es nochmal ein paar Metadaten dazu und sage ich mal, letztendlich mehr ist das dann an der Stelle nicht. Also es war in der Vergangenheit mit den Workflow-Activities schreiben, das war um Welten komplizierter. Ich musste die lediglich mal in dem JSON noch, das generiert, da gibt es auch einen Generator dafür, habe ich noch einen Namen angepasst, Versionsnummer und das war es zum Schluss. Und habe das reingeladen und dann lief das Ganze. Heißt jetzt natürlich nicht, dass sie wegen Copy das Ganze machen sollen. Wenn sie erweitern wollen, Tipp auch da. PowerShell ist da quasi erstmal ihr erster Freund. Und wenn es was Generisches ist, sowas wie hier bei mir in Windows-Container aussteuern, das ist quasi sehr generisch, das kann ich in zig Projekten wiederverwenden, da mache ich einen Task draus, ansonsten ist ein Skript. Also wie gesagt, URL-Patchen, das gehört nicht in eine Build-Task rein. Das quasi, das ist ein Anti-Pattern. Gut. Fazit.
Ja, also ich hoffe, es ist klar geworden mit deiner wunderbaren Bäcker-Metapher. Wer die Bits und Bytes produziert, nämlich der Build-Prozess vom TFS oder von anderen Build-Systemen und dass das Release-Management letzten Endes dafür verantwortlich ist, dass ich sozusagen die letzte Meile absolviere und dann meine Bits in die entsprechenden Umgebungen auch ausrollen kann und da auch immer die gleichen Bits und Bytes verteile. Wir haben die Erfahrung natürlich auch gemacht in der Praxis, die Softwarearchitektur muss natürlich auch diese Flexibilität unterstützen, sind wir auch kurz darauf eingegangen, gerade bei Rollback-Strategien, rolle ich jetzt meinen ganzen Software-Monolithen zurück oder muss ich nur einen kleinen Mikroservice aktualisieren? Wir haben durch die Integration eigentlich in das bestehende neue Build-System ein sehr flexibleres Release-Management bekommen. Und was wir angedeutet haben mit dem Blick in den Task-Katalog und was der Nico auch gesagt hat, dass man die Cloud- und On-Premise-Architektur eigentlich letzten Endes wild miteinander mischen kann und es nahezu keine Grenzen gibt. Ja.
Ansonsten, ja.
Ja, zu guter Letzt gibt es noch bei uns am Stand eine Microsoft Band zu gewinnen und die Verlosung ist dann in der letzten Kaffeepause am heutigen Tage. Und damit danken wir für Ihre Aufmerksamkeit. Genau.